Hallo und willkommen zur Börsenwoche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Podcast-Host Felix Petruschke und arbeite als Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ja, heute geht es bei uns um abgestürzte Aktien, die eigentlich viel besser sind als ihr aktueller Börsenwert und die deswegen bald wieder durchstarten könnten. Hierfür gibt es bekannte Beispiele aus der Vergangenheit. 1997 war da die Apple-Aktie um rund 60% eingebrochen. Das lag aber weniger an schlechten Geschäftszahlen, sondern eher daran, dass im Unternehmen eine starke Persönlichkeit fehlte. Dann aber holte Apple einfach Gründer Steve Jobs zurück und schon wenig später begann der Siegeszug zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Anleger sollten trotzdem vorsichtig sein, wenn sie in gefallene Titel investieren, denn nicht immer geht die Wette auf. Zusammen mit der gesamten Finanzredaktion der Wirtschaftswoche haben wir uns deshalb auf die Suche gemacht und 5 Unternehmen herausgefiltert, die für Anleger jetzt attraktive Einstiegschancen bieten. Darunter sind bekannte Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Bank, Nordex und PayPal, aber auch noch 2 weitere. So, mit mir im Studio ist heute wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hallo Philipp, sehr schön, dass du aus deiner kurzen Elternzeit wieder zurück bist.
Ja, hi Felix, ich freue mich auch. So der kurze Ausflug nach Windeltown tat zwar gut, aber ich bin auch froh, wieder hier zu sein.
Ja, sag mal Philipp, geht es dir auch so, dass du in deinem Depot vielleicht noch so 1-2 Aktien mitschleppst, die eigentlich komplett abgestürzt sind, die überhaupt keinen Spaß machen? Also bei mir geht es so, ich habe die Ericsson-Aktie vor ein paar Jahren gekauft und die hat sich zu einer echten Kursleiche entwickelt.
Oh, dann sag mal, wie tief stießt du denn in der Kreide bei dem Ding erstmal, bevor ich rausrücke?
Ich glaube fast 50%. Oh, ein super Zeitpunkt.
Das tut weh, das ist mir nicht passiert, denn meine Kursleiche habe ich neulich rausgehauen, nachdem 7C Solarparken, ein Solarunternehmen, wo man eigentlich denkt, okay, Energiewende, ihr macht jetzt demnächst fette Gewinne, aber das Ganze ging nicht so ganz auf zuletzt und da stand ich 30% im Minus, Stoppkurs gerissen und dann habe ich das Ding tatsächlich mal verkauft und da fahre ich mit der Devise besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, wäre vielleicht auch eine Devise für dein Depot, Felix.
Ja, ich hoffe einfach, dass vielleicht irgendein Unternehmen noch diese Bumsbude kauft und dann geht er kurz wieder nach oben und dann...
Viel schlimmer kann es eh nicht werden, denkst du dir.
Und richtig, genau. Ja, aber das bringt uns gleich zu der wichtigen Frage, Philipp. Wie kann man eigentlich zwischen abgestürzten Aktien, die noch Potenzial haben, und Aktien, die zu Recht am Boden sind, unterscheiden? Und da haben wir uns ja einfach eine ziemlich lange Suche begeben und ein paar Kriterien rausgefiltert, um eben mal eine zumindest grobe Auswahl treffen zu können.
Eben, ist nämlich ganz wichtig, ne? Auch wenn sich deine Ericsson-Aktie schon um 50% reduziert hat, da kann es auch nochmal 50% nach unten gehen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich so ein paar Sachen anzuschauen, ob jetzt vielleicht tatsächlich eine Aktie, die schon am Boden ist oder zumindest deutlich verloren hat, irgendwie noch Potenzial für einen Turnaround hat. Und ja, so die entscheidende Frage ist natürlich, bin ich da in einer Branche unterwegs, die Zukunft hat und hat halt diese Aktie, das Unternehmen irgendwie eine starke Marktposition? Also es gibt ja auch gewisse Sachen, die einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß sind, wo ein Investment bei einer Aktie so dermaßen runtergegangen ist, nicht mehr ganz so sinnvoll wäre.
Dann das nächste Kriterium, was wir uns angeschaut haben, war eben eine halbwegs gute, gesunde Bilanz, würde ich das mal nennen. Also oft ist es eben so, abgestürzte Aktien sind jetzt wirtschaftlich jetzt auch nicht gerade Overperformer, aber trotzdem ist es wichtig, dass die Schulden noch vergleichsweise gering sind, ein Eigenkapital noch vergleichsweise hoch, also dass man eben auch mögliche zukünftige Verluste noch schultern kann zumindest.
Ja, muss man sagen, dass auch ein paar Unternehmen, die wir jetzt gleich vorstellen, auch nicht jedes dieser Kriterien halt erfüllen, aber dazu gleich mehr. Und neben einer gesunden, Teil einer gesunden Bilanz ist natürlich auch ein hoher freier Cashflow, also Geld, das übrig bleibt für Investitionen, für Aktienrückkäufe, für Dividendenausschüttungen, weil das zeigt halt, dass das Unternehmen nicht aus der Substanz zehren muss, um irgendwie noch für Anleger attraktiv zu werden, sondern es auch wirklich stemmen kann, dass Geld auf der hohen Kante im Prinzip liegt.
Sehr schön. Dann lass uns gleich zu unseren 5 Top-Kandidaten kommen. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit einem sehr, sehr bekannten Unternehmen aus Deutschland.
Mit einem schlechten Ruf auch noch. Also wir fangen direkt mit den ungeliebten Aktien an tatsächlich.
Richtig. Um die Aktien machen, glaube ich, Anleger seit der Finanzkrise 2007 eher einen großen Bogen. Aber wir werden jetzt gleich sehen, vielleicht ist das gar nicht mehr so die ganz richtige Entscheidung.
Ja, die Rede ist nämlich von der Deutschen Bank. So, das größte Geldhaus Deutschlands, DAX-Konzern, Börsenwert 28 Milliarden Euro. Ja, und tatsächlich hat diese Aktie in den letzten Jahren bis vor kurzem, muss man ja sagen, ziemlich gelitten. Also gab es eine über 10 Jahre lange Talfahrt. Der Aktienkurs ging über 90% nach unten im Laufe der Zeit. Und das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer. Aber tatsächlich könnte jetzt die Deutsche Bank so, oder ich würde sogar sagen, die Deutsche Bank ist dabei, so einen der größten Turnarounds der Aktien, des deutschen Aktienmarkts hinzulegen.
Ja, schon in den letzten Monaten hat die Aktie ziemlich aufgeholt, muss man sagen. Und es gibt da eigentlich jetzt sehr viele Gründe, die eigentlich so für einen nachhaltigen Turnaround sprechen.
Vielleicht noch kurz eine Zahl zu nennen. Also das ist ja schon unter den Aktien, die wir jetzt untersucht haben, uns angeschaut haben, war die Deutsche Bank tatsächlich so die beste auf Jahressicht. Also seit April vergangenen Jahres hat die Aktie fast 60% zugelegt, hat damit den DAX natürlich total outperformed und auch viele der gehypten US-Unternehmen, die können da nur neidisch hinterher schauen, was so eine biederes Geldinstitut aus Deutschland da so auf der Börse gerade hinreißt, ne? Und dafür gibt's Gründe, wie du gerade schon anfangen wolltest.
Dafür gibt's Gründe, allen voran die aktuelle Zinssituation, von der eben deutsche Großbanken und europäische Banken insgesamt, muss man sagen, profitieren, denn also die Parken können ja ihr Geld bei der EZB parken, bekommen dort einen Anlagezins von 4% und geben den jetzt nicht unbedingt 1:1 an ihre Kunden weiter. Zum Beispiel Deutsche Bank zahlt aktuell für Tagesgeld 1% Zinsen. Also dieses Geld ist extrem leicht verdient für die Institute und da machen sie richtig Kohle. Also 2023 haben die deutschen Kreditinstitute rund 40 Milliarden Euro auf diese Weise von der EZB erhalten. Wie viel davon die Deutsche Bank bekommt, ist nicht ganz klar, weil das wurde in der Bilanz nicht ausgewiesen, clevererweise. Aber so mehrere Milliarden Euro dürften da schon gewesen sein.
Ich meine, es ist ja auch krass, wenn ich bedenke, ich hätte jetzt irgendwie mein Geld bei der Deutschen Bank liegen, kriege da läppische 1%, in Klammern währenddessen ich bei vielen Anbietern deutlich mehr bekomme. Und die machen dann, wenn sie es halt über Nacht bei der EZB anlegen, 3 Prozentpunkte Rendite auf mein Kapital im Prinzip. Und wenn sie es woanders anlegen, irgendwo am Anleihemarkt oder so, dann ist da noch ein bisschen mehr drin. Also die machen da schon mit dem Zinsgeschäft gerade richtig gut Asche, muss man sagen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Aber nicht nur. Also das ist ein Teil, aber nicht nur, sondern auch beim Wertpapiergeschäft geht es deutlich nach oben und vor allem beim Anleihegeschäft macht die Bank inzwischen sehr hohe Renditen und das gewinnt immer mehr an Attraktivität. Und wir haben ja auch gesehen, für Privatanleger, aber auch für Unternehmen werden Anleihen eben in den letzten Monaten immer wichtiger und das ist eine wichtige Einnahmequelle eben auch für die Deutsche Bank.
Und wenn man sich mal anschaut, ne, vor ein paar Jahren sah es bei der Deutschen Bank ja ziemlich gruselig aus. Ne? Also da gab es ja mehrere Tiefpunkte, ne? Die haben ja Milliardenverlust eingefahren 2019 und dann hat Christian Sewing, der Vorstandsvorsitzende, auch ein ziemlich, ja, groß angelegtes Restrukturierungsprogramm aufgelegt mit Stellenkürzungen. Dividende wurde gestrichen. Also für Aktionäre war das echt nicht schön. Aber wir sehen ja, tatsächlich hat das Ganze funktioniert. Die Deutsche Bank macht wieder hohe Nettogewinne, zuletzt 4,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das war etwas weniger als im Vorjahr, hatte aber vor allem steuerliche Gründe, muss man sagen. Die Steuerquote der Deutschen Bank ist gestiegen und ja, das ist halt ein Trend, den man gerade halt so sieht bei der Deutschen Bank, dass halt die Nettogewinne immer weiter steigen und die Analysten sind auch zuversichtlich, dass es auch in den nächsten Jahren so sein wird und 2026 glauben die Analysten, dass die Deutsche Bank tatsächlich die 5 Milliarden Euro Schwelle beim Nettogewinn, also nach Steuern und allem Pipapo, überschreiten wird. Also die Aussichten sind gar nicht mal so schlecht.
Ja, und die wichtige Stellschraube ist, denke ich, auch die Profitabilität. Da sind ja deutsche Banken eigentlich so fast historisch, muss man sagen, im Vergleich zu amerikanischen eher so im Nachteil. Und auch da hat die Deutsche Bank jetzt nachgebessert in den letzten Jahren, muss man sagen. Also sie muss aktuell 75 Cent einsetzen, um 1 Euro zu verdienen. Das ist immer noch relativ viel, muss man sagen. Deswegen ist auch die Ankündigung in den nächsten Jahren das Ganze auf 60 Cent Einsatz und 1 Euro Gewinn zu senken. Und damit ist sie dann auf jeden Fall wettbewerbsfähig, auch im internationalen Vergleich. Und wir sehen, Philipp, also trotz den letzten Monaten, trotz dem Kursanstieg, ist die Deutsche Bank ja immer noch sehr günstig bewertet eigentlich vergleichsweise.
Ja, absolut. Also zahlt die Bank gerade mit dem KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,6 ungefähr. Und wenn du mal nach Übersee schaust, nach Amerika, ja, amerikanische Titel sind immer teurer bewertet. Goldman Sachs und Wells Fargo zum Beispiel mit einem KGV von 12. Also da zahle ich an der Börse doppelt so viel. Und das Schlimme ist, ich werde damit momentan zumindest nicht mal durch größere Kurssteigerungen belohnt. Also da schneidet die Deutsche Bank auf jeden Fall ganz gut ab, muss man sagen.
So, dann lass uns gleich in den USA bleiben, Philipp, und zum zweiten Unternehmen kommen, das wir uns angeschaut haben. Das ist eine Firma, die sich vor allem mit Filmen über Wasser hält, beziehungsweise sehr bekannt ist für Animationsfilme. Und da bist du ein großer Fan, habe ich gehört, eigentlich.
Absolut. Also Kinder- und Animationsfilme liebe ich. Schaue ich sehr gerne auch, um einzuschlafen. Das beruhigt mich so ein bisschen. Und die Rede ist natürlich von Walt Disney. Die sind ja auch börsennotiert. Und da lief es zuletzt, muss man sagen, nicht ganz so gut. Also zwischenzeitlich ging der Aktienkurs tatsächlich um die Hälfte nach unten. Die haben Filme auf den Markt gebracht, die nicht ganz so gut beim Publikum ankam, zum Beispiel Strange World, den kann ich vorher auch gar nicht, muss ich eingestehen. Und damit haben sie halt einen Verlust von 150 Millionen Dollar eingefahren.
Ja, also die Firma kam mal so gar nicht an, würde ich sagen, Philipp, um es ganz klar zu sagen. Aber jetzt ist die große Hoffnung eigentlich bei Disney, beruht eigentlich auf einem Mann, der schon mal Chef von Disney war, von 2005 bis 2020. Er heißt Bob Iger, ist 73 Jahre alt und eigentlich sehr bekannt als resoluter Medienmanager, der eben die Firma zurück auf den Erfolgskurs führen soll.
Der wurde dann ja 2022 plötzlich aus dem Ruhestand zurückgerufen, um halt Walt Disney wieder auf Vordermann zu bringen. Das Ganze ist so ein bisschen wohin mit Opa. Aber da ist die Hoffnung natürlich groß, dass tatsächlich Walt Disney den Turnaround schafft. Und wenn man sich das mal so anschaut, wie sich seitdem Walt Disney entwickelt hat, kann man auch, glaube ich, ganz optimistisch sein, dass diese Entwicklung auch momentan ganz gut läuft, muss man sagen. Also, ne, Walt Disney hat ja vor einigen Jahren mit Disney Plus zum Beispiel dieses Streaming-Geschäft aufgebaut, um Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime halt zu schaffen. Das Ganze ist sehr kostenintensiv mit eigenen Produktionen und Lizenzen, die man erwerben muss. Sieht man auch an den Zahlen, also die schreiben da operativ immer noch Verlust. Also zuletzt war das Minus bei 216 Millionen im vergangenen Quartal. Man muss aber sagen, dass sich das Minus immer weiter reduziert. Also im Vorquartal, Vorjahresquartal muss man sagen, da stand noch gut 1 Milliarde Dollar Minus in den Büchern. Und bis Ende 2024 peilt Iger sogar die Rückkehr in die schwarzen Zahlen an. Und wenn diese Dynamik so weitergeht, kann man, glaube ich, optimistisch sein, dass dieses Streaming-Geschäft auch irgendwann wirklich rentabel wird. Momentan ist es halt ein Zukunftsgeschäft.
Ja, und der Zukunftsgeschäft, ein sehr wichtiger Deal aus meiner Sicht, war jetzt ein Bündnis mit dem Konkurrenten Warner und Fox für Sportübertragungen und eine kombinierte Videoplattform, da investiert aufgebaut werden soll. Das soll dann eben auch wieder eher so klassische Erfolgsgaranten wie zum Beispiel die Eiskönigin oder Moana, vielleicht kennst du diesen Film, wieder in den Vordergrund rücken und eben so ein bisschen das klassische Disney-Geschäft wieder in den Vordergrund der Firma rücken.
Ja. Und natürlich auch ein Cup ist die Partnerschaft mit dem Spieleentwickler Epic Games, ne, an dem ist Disney mit 1,5 Milliarden Dollar beteiligt. Vielleicht kennt man Epic Games durch Spiele wie Fortnite, ist ja sehr beliebt, gerade bei der jungen Zunft. Und ja, das ist natürlich für Disney eine tolle Sache. Da können sie Figuren von Disney, Pixar, Marvel, also alle Sachen, die zum Disney-Universum letztlich gehören, einsetzen und so zum großen Player in der digitalen Welt des Metaverse werden. Zweites Hype-Thema. Da bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch, wie gut das so funktionieren wird. Diese ganze Metaverse-Sache, die flackerte ja irgendwann so hoch auf. Mark Zuckerberg hat mit der Umbenennung von Facebook und Meta ja auch versucht, da ein bisschen aufzuschwingen. Und Anleger haben gesagt, okay, was ist das denn für ein Mist? Ja, mal schauen, ob dieses Hoffnungspferd tatsächlich aufgeht. Aber zuletzt gab es in den Zukunftsprojekten von Disney ja durchaus ein bisschen Luft nach oben.
Und Sie haben ja noch ein anderes Standbein, Philipp, also eins in der realen Welt, muss man sagen, nicht Metaverse, sondern nein, sind die Disney Parks, die es eben auch wirklich real gibt, die man real besuchen kann.
Und zwar nicht nur ein Standbein, sondern das wichtigste Standbein, muss man ja auch noch sagen. Ne?
Das dickste Standbein, völlig richtig, ja. Ja, die Disney Parks, die haben sich eigentlich seit Corona wieder sehr gut erholt, also die Nachfrage ist da. Kleines Problem war, 2023 musste Disney fast 4 Milliarden Dollar in Sanierungskosten abschreiben. Ohne solche Kosten, muss man sagen, wäre der Gewinn 2024 wahrscheinlich zwischen 7 bis 8 Milliarden Dollar möglich. Ist zumindest jetzt mal die Rechnung vom letzten Jahr minus die Kosten. Das heißt, wenn das so alles funktioniert, wie es eigentlich jetzt so im Plan steht, sollte das die Aktien auch weiter beflügeln und so ein Turnaround einleiten können.
Ja, und ich meine, man kann ja ganz optimistisch sein, dass Disney nicht jedes Jahr so eine hohe Summe halt für Sanierungskosten aufwenden muss. Das macht man ja nicht jedes Jahr. Ja, man muss auch mal investieren, damit die Leute auch schön brav immer nach Paris und weiß der Teufel wohin fahren in die schönen Disney-Parks. Ich war noch nie da übrigens. Aber das ist ja keine Investition, die jedes Jahr stattfindet und da kann man dann durchaus optimistisch sein, dass der Gewinn alleine wegen dieser ausbleibenden Kosten nochmal etwas anziehen könnte. Und wenn dann noch das Streaming-Geschäft weiter durch die Decke geht, dann können Anleger, glaube ich, zufrieden sein.
So, wir bleiben in USA, Philipp, und kommen jetzt zu PayPal, also dem Anbieter, dem Zahlungsanbieter, den quasi eigentlich, glaube ich, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin kennt, weil man privat das sehr, sehr oft nutzt, zumindest meine Freundin macht da für mich die Überweisungen, wenn ich zu faul bin.
Dazu. Oh ja, bei mir auch. Ich habe meinen Zugang vergessen und ich habe auch vergessen, wie die Antwort auf meine Sicherheitsfrage war. Traurigerweise weiß ich anscheinend nicht mehr, wie mein erstes Haustier hieß und auch nicht, wie mein Lieblingskuscheltier hieß. Deswegen komme ich da nicht mehr rein. Zum Glück war kein Geld mehr drauf, aber auch für mich darf meine Frau jetzt die Überweisungen tätigen. Sie hat sehr viel Spaß daran.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie groß die Schultern von PayPal bei dieser Sache ist, Philipp, und wie groß die Schulter bei dir ist, muss man fairerweise sagen. Aber man muss fairerweise sagen, die Aktie, es lief jetzt mal in den letzten 2-3 Jahren richtig mies. Allerdings war PayPal auch ein Opfer des eigenen Erfolges, oder wie siehst du das?
Ja, es ging ja so im Corona-Boom, als die Welt gefühlt das Tech-Zeitalter so richtig entdeckte und sowieso alles nur digital gemacht hat und bezahlt hat. Da ging der Aktienkurs richtig steil nach oben, um gut 200% nämlich. Ja, aber so schnell wie es nach oben ging, ging es dann auch wieder bergab. Ne? Der Corona-Boom endete, das Nutzerwachstum hat sich nicht endlos fortgesetzt. Also momentan haben sie so um die 426 Millionen Nutzer. Und ja, da ist ja momentan halt so ein Peak erreicht. Aber ich glaube, man kann als Anleger ganz optimistisch sein, dass jetzt so ein Turnaround durchaus stattfinden kann, weil die Übertreibung nach oben war zwar krass, aber die Übertreibung nach unten, die wir gerade haben, die ist auch heftig und das macht jetzt halt die Aktie in puncto Bewertung ziemlich attraktiv. Also du hast ein KGV von 18, das ist für ein Tech-Unternehmen ziemlich solide, muss man sagen. Nicht günstig, den DAX kriegst du für so 13, 14 im historischen Durchschnitt. Aber trotzdem ist die Bewertung damit wieder auf einem ziemlich moderaten Niveau. Gerade für ein Unternehmen, das bilanziell gut aufgestellt ist, 3,5 Milliarden Euro an Nettobarreserven haben sie. Die Free Cashflow-Rendite, die liegt bei 8%. Also abschreiben sollte man PayPal auf keinen Fall, auch wenn jetzt mit Google Pay, Apple Pay ziemlich starke Konkurrenten auf den Markt gekommen sind.
Ja, und PayPal gehört eben auch zu den 10 US-Unternehmen, die gemessen an der Ausschüttungsrendite das meiste Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Das heißt, nicht in Form von Dividenden in dem Fall, sondern eben über Aktienrückkäufe, was dann eben auch dem Kurs zugute kommt. Und man darf nicht vergessen, PayPal ist eben auch eine Art Datenkrake mit ihren Online-Accounts. Also da haben jetzt ungefähr, du hast gesagt, 420 Millionen Nutzer, roundabout irgendwie. Da könnte man auch noch ein anderes profitables Zusatzgeschäft, denke ich, aufziehen oder wird doch relativ viel schon in der Pipeline sein.
Okay, dann springen wir jetzt mal wieder von den wilden USA mit Tech-Werten nach Deutschland und zwar ins schöne Ruhrgebiet nach Bochum. Wir blicken nämlich auf Vonovia, haben wir im Podcast ja schon das ein oder andere Mal besprochen, aber gerade wenn es jetzt um Turnaround-Kandidaten geht, ist glaube ich Vonovia auch nochmal ein Blick wert. Also unter den Aktien, die wir uns angeschaut haben, ist Vonovia auf ein Jahressicht tatsächlich die zweitbeste mit einem Plus von 52% in Klammern, nachdem da natürlich auch so richtig die Luft erstmal rausgegangen ist.
Ja, wer länger dabei ist, kann sich immer noch nicht so richtig freuen über die Aktie, glaube ich, Philipp. Aber du hast, man kann schon sagen, denke ich, da das Tief scheint hinter Vonovia zu liegen. Ich meine, diese Firma hat ja extrem unter der Zinswende gelitten. Die Schulden sind noch auf einem extrem hohen Niveau. Sie mussten auch einen Teil ihrer Immobilienbestände verkaufen. Da sah es zum Teil wirklich zappenduster aus für diese Firma. Aber dieses Schreckenstal scheint zumindest mal durchschritten zu sein.
Jetzt ist man natürlich erstmal auf den ersten Blick so, ein Vermietungsunternehmen, das jetzt gerade, wo die Mieten doch überall so richtig durch die Decke gehen, an der Börse leidet, was ist denn da los? Ne? Also Milliardenverlust 2023, 6,8 Milliarden Euro Minus gemacht, trotz des Mietenbooms. Ich glaube, wenn meine Oma noch leben würde, sie würde es nicht so ganz verstehen, wenn ich das erkläre. Aber tatsächlich liegt es halt daran, dass die fetten Gewinne aus der Vergangenheit nicht aus Mieteinnahmen vor allem resultieren, sondern halt, dass sie halt die Wertsteigerungen ihrer Immobilien, die wir im Immobilienboom ja gesehen haben, als Gewinne ausweisen konnten. Heißt also,
Papiergewinne waren das, muss man sagen.
Papiergewinne, Buchgewinne, was sehr witzig ist bei einem Vorstandsvorsitzenden, der Rolf Bucher ist. Kleiner Seitenhieb, oder Witz zumindest. Also die mussten halt ihr Wohnungsportfolio extrem abwerten im ersten Halbjahr letzten Jahres um 6,6%, dann im zweiten Halbjahr nochmal um 4,2%, sodass halt der Verkehrswert von irgendwie 94 Milliarden auf 83,9 Milliarden zurückging. Und das hat die Börse natürlich maximal abgestraft. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, die Nettoschulden liegen auch immer noch bei 40 Milliarden. Das ist knapp das Doppelte des aktuellen Börsenwertes. Aber du hast ja auch schon richtig gesagt, Vonovia steuert da jetzt gerade um. Die haben halt Immobilienpakete verkauft, um halt ein bisschen Cash in die Kasse zu spülen. Gleichzeitig müsste...
Hat auch funktioniert, muss man sagen, war ja kurzzeitig die Angst, dass man diese Wohnungen gar nicht losbekommt bei der aktuellen Immobilienkrise, aber das hat funktioniert.
Zum Buchwert teilweise. Die Frage ist natürlich, welcher Buchwert ist da genau gemeint. Ne? Aber trotzdem, es hat funktioniert. Die Operation raus aus den Schulden funktioniert. Peter Zwegert wäre stolz. Und momentan sehen wir halt so eine Situation am Immobilienmarkt, dass jetzt so das Schlimmste bei der Zinswende vorbei ist. Wir reden ja sogar schon wieder über die Wende von der Zinswende. Also, dass die Notenbank demnächst wieder die Leitzinsen senken könnte. Wir sehen auch, dass die Immobilienpreise so ein Tal erreicht haben. Das sagt auch Rolf Buch tatsächlich, der Vorstandsvorsitzende. Der Trend ist da, dass wir an der Talsohle sind, sagt er. Also schlimmer wird es nicht. Und das spiegelt sich ja auch so allmählich im Aktienkurs wieder. Was man sagen muss, glaube ich, wenn jetzt irgendwas an der Zinsfront oder an der Inflationsfront passiert, dann kriegt man das bei Vonovia immer noch im Aktienkurs mit. Das hatten wir letzte Woche zum Beispiel, als die US-Wirtschaft sich als robuster erwies als vorher gedacht. Und dann sinkt natürlich das argumentative Futter für die Fed, die Zinsen doch schnell zu senken, weil die Inflation, wenn auch rückläufig, immer noch über der Zielmarke der Fed und auch der EZB liegt. Und das ist natürlich für Immobilienunternehmen nicht gerade so die beste Sache, wenn die Zinswende doch etwas länger auf sich warten lässt. Also ich glaube, die Frage, um das mal zusammenzufassen, ist nicht, ob Vonovia jetzt demnächst wieder in besseres Fahrwasser kommt, sondern eher wann. Und das sieht man auch schon am Aktienkurs tatsächlich.
Dann kommen wir jetzt von deiner Lieblingsaktie, Philipp.
Lieblingsaktie.
Das kann man schon sagen, dass Vonovia einer zu deinen Lieblingen gehört.
Ja, weiß ich jetzt nicht aus meinen Lieblingsaktien. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass da noch Luft drin ist. Und bedingt dadurch, dass ich mich ja mit Immobilien beschäftige, bin ich da ganz gut drin. Deswegen, aber Lieblingsaktie. Ich habe keine emotionale Bindung zu Aktien. So.
Gar keine emotionale Bindung, mein Gott.
Sollte man auch nicht haben. Dann klammert man im Zweifel zu sehr daran und endet wie du mit deiner Ericsson-Aktie.
Zu der habe ich schon längst keine emotionale Bindung mehr. Alex, hatte ich das auch nicht.
Okay.
Wobei doch Frust ist auch eine Emotion, glaube ich.
Stimmt.
Spaß beiseite, jetzt kommen wir zu einem Windkrafthersteller, Philipp.
Das ist dein Liebling.
Relativ viele Branchen durch. Das ist vielleicht einer meiner Lieblinge, zumindest finde ich das Unternehmen sehr, sehr spannend. Wir reden vom deutschen Windkrafthersteller Nordex. Lange Zeit eigentlich eine sehr spannende Aktie, gut gelaufen, und dann kam so mit seit dem Hoch 2020 so die große Talfahrt. Der Aktienkurs hat sich halbiert. Die Firma hat ähnlich wie Vonovia, muss man sagen, von der Zinswende extrem kalt erwischt worden, weil eben, also die Firma macht vor allem Er hat am Anfang sehr große Summen aufnehmen müssen für Investitionen. Und da wurde jetzt der Schuldendienst wurde da in den letzten Jahren zu einem Problem. Und dann wurde die Aktie ziemlich abgestraft.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Das ist die richtige Entscheidung.
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja, damit steht Nordex ja irgendwie so ein bisschen für so die allgemeine Gemütslage am Unternehmensmarkt für erneuerbare Energien. Viele sind ja fremdfinanziert zu großen Teilen und das trifft die natürlich hart, wenn die Zinsen dann steigen, wie bei meiner 7C Solarparken.
Aber im Gegensatz zu 7C Solarparken, würde ich sagen, hat jetzt Nordex in den letzten Monaten, hat man auch Aktienkurs gesehen, dass da ein bisschen Stabilisierung reinkam, viele Großaufträge an Land gezogen tatsächlich. Jetzt nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch in Südafrika. Litauen und Schweden ist jetzt Europa, Entschuldigung, da habe ich mich ein wenig vertan. Aber wirklich, da kamen ziemliche Volumina rein an Aufträgen und man sieht es eben auch daran, dass 2023 eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr für die Windkraft war. Also ein Rekordjahr in Europa. Fast 20% des verbrauchten Stroms kommen mittlerweile durch Windkraft und Spitzenreiter eben beim Bau neuer Anlagen ist, man glaubt es kaum, Deutschland. Wobei da jetzt nicht jedes Bundesland einen gleich großen Beitrag leistet. Mainz ist, glaube ich, eins der schlechtesten. Aber man sieht, Nordex ist eben ein Marktführer auf diesem Gebiet und hat eben jetzt im Vergleich jetzt zu Konkurrenten, zum Beispiel Siemens Gamesa, eben irgendwie auch keine Qualitätsprobleme. Also dieses Windrad, was die einbauen, das funktioniert. Das Problem war, Philipp, so richtig profitabel ist diese ganze Geschichte noch nicht oder zumindest war es lange Zeit nicht profitabel.
Also gab es ja 2022 auch einen Verlust von 244 Millionen Euro. Jetzt im letzten Jahr erwirtschafteten sie wieder einen Gewinn. Also man sieht schon, dass er...
Einen kleinen Gewinn,
aber immer ein Gewinn. Ne? Also das muss man ja schon sagen. Auch der Free Cashflow, der verbesserte sich. Ja, also da ist so auf jeden Fall so ein bisschen... Luft nach oben. Und der Hauptgrund ist ja, dass Nordex endlich mal die Preise erhöhen kann. Das war ja lange nicht der Fall. Und heute können sie für eine Windturbine zwischen 25% und 30% mehr aufrufen als vor 3 Jahren. Auch da spürt man so ein bisschen die Inflation natürlich. Das Problem ist ja, dass die Marge trotz dieser erhöhten Preise jetzt immer noch nicht so ganz pralle ist, oder?
Ja, das ist so das Damoklesschwert, denke ich, über Nordex. Also einerseits ist die Nachfrage riesig da, der Markt ist da, sie werden angebaut, aber die Konkurrenz ist so groß und auch die Vergabeverfahren sind zum Teil so, dass eben die Marge sehr, sehr gering ist, muss man sagen, also die Profitabilität hat es sich leicht angezogen und es droht tatsächlich auch eine neue Gefahr jetzt für europäische Hersteller von Windkraftanlagen, denn China hat eben jetzt hier auch aufgesattelt und ist auf den Zug aufgesprungen, ein bisschen ähnlich wie bei Solaranlagen, Solarpanelen und da rechnen eigentlich Brancheninsider schon damit, dass da jetzt Preisangebote kommen werden, die wieder 30% unter denen der europäischen Hersteller liegen. Das ist jetzt noch nicht ganz sicher, es ist auch die Frage, wie schnell die sich durchsetzen, wie gut denn auch sind, aber das ist natürlich schon ein Faktor für eine Firma wie Nordex, wenn sie ihre Preise eben nur sehr, sehr begrenzt anpassen können.
Okay, Felix, jetzt haben wir uns 5 Unternehmen angeschaut und machen wir doch mal eine kleine Wette. So, hau mal raus, welches dieser 5 vorgestellten Unternehmen wird in, sagen wir, einem halben Jahr, also im Oktober, das größte Plus erwirtschaftet haben an der Börse. Was sagst du? Da muss er überlegen.
Tut mir leid. Die Frage war nicht im Skript, Philipp. Ich bleibe bei Nordex in der Hoffnung, dass da noch einige Aufträge reinflattern und die Begeisterung für erneuerbare Energien wieder anzieht. Ob das jetzt so nachhaltig ist, würde ich vielleicht ein Fragezeichen dran setzen.
Okay, ich sag Vonovia.
War klar,
natürlich.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich die Deutsche Bank sage, aber dann weiß ich auch nicht, ob da der nächste Skandal ums Eck kommt. Und, aber insgesamt kann man sagen, also alle 5 Aktien, finde ich, haben das Potenzial für eine Trendwende? Ist es halt immer die Frage.
Wobei die Trendwende ja auch schon stattfindet, muss man sagen. Ne?
Also, ja.
Ne? the sky's the limit ist nicht immer so die Devise. Aber ich glaube, wir müssten jetzt auch nochmal kurz unseren Risikohinweis einstreuen, wenn wir hier so 5 Aktien so in die Höhe loben. Wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch bitte über den Podcast hinaus, ob ihr in Deutsche Bank, PayPal und Co. investieren wollt.
Ja, und Stichwort Risiko, Risikoaufteilung. Da kam in der letzten Woche eine Frage bei uns rein, hat uns sehr gefreut. Der Sören wollte wissen, wie er sein Portfolio am besten aufteilen kann im Sinne von mehreren ETFs, im Sinne von Altersanlage auf einen relativ langen Anlagehorizont, so 20 bis 30 Jahre hat er uns geschrieben. Da will er sich einfach möglichst breit aufstellen und wollte wissen, wie er am besten so prozentual sich seine Investments auf der Welt verteilen kann.
Ja, ich meine, gerade in speziellen Fällen und bei Fragen können wir natürlich keine persönliche Anlageempfehlung geben, das sowieso schon mal nicht. Aber ich glaube, was immer eine ganz gute Orientierung ist, wenn man sich fragt, hey, wie soll ich mein Portfolio aufstellen, ist halt die Core Satellite Strategie. Die besagt halt, dass du ein Basisinvestment hast, ein Core, ein Kern, und das sollte dann ein breit aufgestellter ETF zum Beispiel auf den MSCI World sein, also wirklich, oder MSCI All Country World, wo dann auch noch Schwellenländer mit drin sind. Der kann dann gerne 80 oder sollte auch so um die 80% oder 70%, je nachdem, des Portfolios umfassen. Und dann kann ich darum noch so ein paar Satelliten bauen, die nach meinen persönlichen Präferenzen und meinen Anlageideen, wo ich glaube, hey, hier wird auf jeden Fall noch der Markt geschlagen, noch ein paar ETFs oder Einzelaktien, Kryptowährungen, was auch immer, drumherum bauen. Worauf ich da achten sollte, ist natürlich, dass halt diese Satelliten auf keinen Fall größer sind als der Kern, dann kracht alles wahrscheinlich so astronomisch gesehen zusammen, sondern wirklich, dass die Positionsgröße um die 5% sein sollte.
Also muss man so vielleicht einmal im Jahr mindestens reinschauen und vielleicht so ein kleines Rebalancing auch vornehmen. Aber insgesamt ist dieser Ansatz auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen, Philipp, oder?
Ja, also kann man, glaube ich, wenig dran falsch machen. Man hat da sein Basisinvestment und darum streut man dann noch so ein paar Anlageideen, die man ganz charmant findet.
So, jetzt bist du, Philipp, schon am 10.04. schon wieder zu hören tatsächlich auf einer Immobilientagung, habe ich gehört. Ich bin ja leider im Urlaub, aber meine Kollegin Julia tut, glaube ich, für mich einspringen, wenn ich das richtig im
Kopf habe. Richtig, am 10. April, der kommende Mittwoch, da findet der Online-Finanzkongress statt, wo Julia Leonhardt, unsere Kollegin, die jetzt auch bald hier im Podcast übrigens einsteigen wird, könnt ihr euch schon drauf freuen. Und da erzählen wir etwas zum Thema Immobilienfinanzierung. So, das Ganze könnt ihr online auf www.finanzkongress.de am Mittwoch, den 10. April um 18.30 Uhr, vielleicht bei einem Feierabendbier oder beim Abendessen oder was auch immer ihr macht, euch zu Gemüte führen. Oder natürlich werden wir das auch noch aufzeichnen und im Nachgang als Sonderpodcast-Folge hochladen.
Und als Nachgang, wer vielleicht nochmal unsere heutige Podcast-Folge in Ruhe nachlesen will oder die unsere Turnaround-Kandidaten nochmal genauer anschauen will. Unsere Kollegen haben in der letzten Printausgabe da einen ausführlichen Text dazu geschrieben. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da nochmal kurz nachlesen.
Und da sind sogar noch ein paar andere drin. Also weiterführende Lektüre, kann man sagen.
Servus aus München.
Und Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.